Moin Moin! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Fritzbox. Präsentiert von unserem Freund und Partner Hamburg Energie, dem städtischen Ökostromversorger. Und jetzt begrüße ich unseren Gast, Oliver Markus Heuwedel von Hamburg Energie. Komm ran, mein Gutester.
Ja, moin.
Moin, moin. Wie geht es dir?
Ach, gut. Ja, gut soweit.
Hast du gut hergefunden?
Ja, das ist, ich kenne den Weg jetzt.
Ja, genau. Wir waren ja tatsächlich, kann man das sagen, gestern schon unterwegs. Wenn nicht, bitte einfach piepen. Dann waren wir gestern nicht unterwegs, schneiden wir alles raus.
Kann man, glaube ich, sagen. Wir waren gestern unterwegs, ja.
Und hatten tatsächlich einen sehr, sehr schönen Tag, für den ich mich auch nochmal bedanken möchte.
Ja, sehr gerne.
Wir haben tatsächlich sehr viel von Hamburg gesehen und auch schon ein bisschen was von dem, was Hamburg Energie macht. Also wir haben ja ein bisschen ein paar Windkrafträder uns angeschaut, waren im Energiebunker und haben Auto geladen.
Ja, apropos Laden, ne? Ist ja total geil, hier mal endlich in der Box zu sein. Aber ich hab noch was mitgebracht. Ihr seid ja so ein Laden. Ihr habt ja auch Ökostrom.
Ja, sicher.
Nicht irgendwelchen, sondern den von Hamburg Energie.
Ja, sicher.
Und deswegen würde ich mal sagen, ne, hier
kommt das raus.
Hier ist Hamburg Energie.
So. Bevor wir jetzt aber hier ins Tacheles reden. Oder besser ins Gespräch kommen. Was möchtest du denn eigentlich trinken? Wasser, Apfelschorle?
Kaffee? Ich bin ja, als Mitarbeiter von Hamburg Wasser und Hamburg Energie, nehme ich natürlich stilles Leitungswasser.
Stilles Leitungswasser, sehr, sehr vorbildlich.
Das beste Wasser hier in Hamburg.
Dem würde ich mich anschließen. Ich würde auch ein stilles Wasser nehmen. Bitte.
kriegen wir hier Service am Platz.
Ja, weil sonst
in der Box.
Sonst müssten wir ja aufstehen, theoretisch. Was auch funktionieren würde, weil wir haben ja noch die Ansteckmikros, dann sieht man uns nur leider nicht mehr. Deswegen lassen wir uns das bringen. Man muss sich auch mal was gönnen, finde ich. Vor allem an so einem Dienstag. Dienstagmorgen 10:30 zahlt sich was zu gönnen. Ja. Genau. Du hast jetzt einmal 2 Minuten. Fede, kannst du mir nochmal schnell mein Handy geben?
Du brauchst noch eine Stoppuhr, ne?
Ich brauche noch eine Stoppuhr.
Ich habe jetzt die berühmten 2 Minuten. Um mich vorzustellen und Hamburg Energie.
Genau, da kannst du noch einmal so kurz zusammenfassen, wer du bist, was du machst, wo du herkommst, Lieblingsfarbe, egal worauf du Bock hast. 2 Minuten, es muss aber unter 2 Minuten bleiben.
Okay, darf ich den Timer auch sehen?
Ja, okay. Ja gut, ich pack den ganz fair in die Mitte, dann kann jeder
Kinder. Ich bin ja so eine Sabbeltasche, dann muss ich aufpassen, dass ich
nicht. Genau, 2 Minuten, merkt ihr das?
Alles klar.
3, 2, 1, go.
Alles klar, ja, moin moin, ich bin Oliver Markus Heuwedel, aber eigentlich nennt mich niemand so, ich bin der Olli. Ich arbeite bei Hamburg Wasser und Hamburg Energie in der Kommunikation und mache da vor allen Dingen so Video und Text. Wer ist Hamburg Energie? Hamburg Energie ist der städtische Ökostromversorger, 2009 gegründet, neu gegründet, muss man dazu sagen, nachdem die Stadt ja den städtischen Versorger, die hamburgischen Elektrizitätswerke verkauft hatte, hat sich die Stadt gedacht, ja, irgendwie Energiewende würden wir ganz gerne hier selber ein bisschen wieder gestalten und hat dafür halt einen neuen städtischen Energieversorger gegründet. Und deswegen gehören wir zu 100% der Freien und Hansestadt Hamburg und sind ein Tochterunternehmen von Hamburg Wasser, dem städtischen Wasserver- und Abwasserentsorger. Und ja, was zeichnet uns jetzt aus? Gibt ja Stromanbieter, gibt es ja relativ viele. Wir sind ein reiner Ökostromanbieter und als solcher gibt es bei uns halt keinen Kohle- und Atomstrom. Was uns aber auch noch auszeichnet ist, wir investieren halt wieder und zwar hier vor Ort. Also mit uns treibst du die Energiewende voran und zwar nicht irgendwo, sondern hier in Hamburg. Das ist halt eigentlich das, was uns ganz besonders auszeichnet. Genau. Und wer das genau sehen will, der guckt sich an, was wir beide gestern gemacht haben. Da sieht man dann nämlich, wo die Energiewende hier in Hamburg stattfindet.
Ich würde sagen, das war knackig. Hätte man nicht besser machen müssen können. Hätte man nicht besser machen müssen.
Ich habe sogar noch 30 Sekunden Zeit.
Du hättest noch 30 Sekunden gehabt, aber ich meine, dann kommen wir einfach zum nächsten Punkt. Weil es geht jetzt am Anfang auch... Oh ja, cheers.
die beste Perle hier.
Ja. Yeah.
Die beste Perle.
Prost. Erstmal tatsächlich so ein bisschen um dich. Denn mich würde tatsächlich mal, bevor wir uns jetzt den tieferen Themen des Vormittags widmen, einmal wissen, wie bist du eigentlich bei Hamburg Energie gelandet?
Oh. Ja, wie bin ich bei Hamburg Energie gelandet? Das ist jetzt, glaube ich, schon bald, ich glaube im Herbst 8 Jahre her.
Also fast Gründungsmitglied.
Ja, fast, genau. 2009 wurde Hamburg Energie gegründet. Ich glaube 2013 mit dazugekommen. Und damals hat Hamburg Energie jemanden gesucht, der eine Facebook-Seite für die aufmacht und die betreut. Und darauf habe ich mich beworben. Und wahnsinnigerweise haben sie mich genommen. Ich muss aber gestehen, ich hatte damals, also dieses ganze Thema Nachhaltigkeit und Ökologie, hatte ich noch gar nicht so sehr auf dem Schirm. Da habe ich über die letzten Jahre sehr, sehr viel gelernt, auch bei uns im Unternehmen. Und ja, so bin ich bei Hamburg Energie gelandet und jetzt mittlerweile auch durch den ganzen Konzern halt gewandert. Also bei Hamburg Wasser habe ich auch Kommunikation mittlerweile gemacht und ja, super spannende Unternehmen. Sehr breites Feld, was wir hier in Hamburg abdecken.
Ja, was war denn entscheidend bei deiner Entscheidung überhaupt? So, wofür für deinen Job? So, worauf achtest du da?
Okay, da muss ich ganz ehrlich sein, damals, glaube ich, da war ich einfach noch ein bisschen jung und naiv.
und gehaltbereit.
Was da, glaube ich, so der ausschlaggebendste Punkt war tatsächlich, dass das Gespräch eigentlich für mich so positiv gelaufen ist. Das Team war nett, die Leute, mit denen ich da gesprochen habe, waren super. Mein damaliger Chef quasi, also der mich eingestellt hat, ist auch heute immer noch mein Chef. Das war einfach ein gutes Erlebnis so. Und deswegen war weder Gehalt oder Arbeitszeit oder irgendwie solche Sachen, die jetzt, ich glaube, heute für mich einfach eine viel größere Rolle spielen, die haben damals für mich nicht so die Rolle gespielt, sondern so dieser Gesamteindruck des Unternehmens und des Teams, wie ich da auch schon als Bewerber empfangen worden bin. Das fand ich sehr, sehr positiv. Und ich muss sagen, heute würde ich mir über ganz andere Sachen, also das auch, das glaube ich spielt immer noch eine große Rolle, dass du da so einen positiven Eindruck von dem Team gewinnst, ob du da reinpasst oder nicht. Ich glaube aber, heute würden gerade so die ganzen Themen rund um Nachhaltigkeit, was macht das Unternehmen, was für einen Impact hat das Unternehmen, wofür wirtschaftet das Unternehmen, würden, glaube ich, für mich heute eine viel größere Rolle spielen, nachdem ich jetzt 8 Jahre bei einem Unternehmen bin, das genau darauf halt Wert legt.
Was wäre denn für dich so ein bisschen so eine Wie-Frage auf jeden Fall? Könntest du eher auf ein, sag ich mal, auf Inhalte verzichten oder auf gutes Unternehmensklima? Was ist, wo sagst du?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Die ist tricky. Ja, die ist wirklich tricky, weil ich glaube, das geht.
Sag nichts Falsches.
Für mich geht das nur eigentlich nur zusammen. Also du brauchst, glaube ich, beides. Dass das zusammenpasst, ja.
Also macht doch Sinn, aber ich dachte jetzt nochmal so eine kleine Extreme, so entweder richtiger Scheißladen, aber dafür haben ja, die halt ein paar coole Sachen auf die Fahne geschrieben.
Ja.
Oder richtig.
Aber ich glaube, dann.
Richtig geiler Laden, aber eigentlich gar kein Inhalt.
So. Ja, aber da muss man dann auch so ehrlich sein. Ich glaube, wenn man es wirklich auf die Spitze treibt, dann kommt es auf die Menschen an, mit denen du zusammenarbeitest. Und ich glaube, dass du kannst den größten sinnfreien Quatsch machen, wenn du gute Kollegen hast, glaube ich, dann kommst du damit auch durch.
Nee, stimmt schon. War auch ein bisschen gemein, wenn mir jetzt
provokant.
Auch ein bisschen provokant, aber ich dachte mal so, hey, wie so hätte das sein können, oder? Solange das Geld stimmt, ist mir alles egal.
Oh, nee.
Aber nee, ja, ich würde auch sagen, ich tick da ähnlich, obwohl ja Inhalte sind natürlich auch wichtig, aber ich glaube, die geilsten Inhalte sind nichts wert, wenn man nicht gern zur Arbeit geht.
Ganz richtig.
So, deswegen, ich würde auch eher auf eine gute Mischung gehen, glaube ich. Was meinst du, was hättest du denn gemacht, wenn du nicht bei Hamburg Energie gelandet wärst? Weil ich weiß, du hast Deutsch, Geschichte, Philosophie oder sowas.
Ja, ja, ich war mal an der Uni und hab mal sowas mit Germanistik, Geschichte und Philosophie gemacht. Naja, ich hab ja vorher auch in einem kleinen Verlag gearbeitet und davor auch in einer Agentur. Ich vermute, ich wäre wahrscheinlich in der Agenturwelt irgendwie gelandet und hätte da wahrscheinlich weitergemacht. Weil so mit Text und mit Text zu arbeiten, das wäre, glaube ich, schon das gewesen, wo ich versucht hätte, weiter was zu machen. Aber keine Ahnung.
Der Job passt einfach.
Der Job jetzt, der passt und das ist, also ich fühle mich, muss wirklich sagen, ich bin sehr glücklich, dass ich diesen Job habe und ich muss auch zugeben, ich fühle mich auch sehr privilegiert, das machen zu können, was ich hier bei uns im Unternehmen machen kann. Ich meine, können wir ja sagen, unter den aktuellen Umständen, wir beide sitzen hier noch mit so einer Plexiglasscheibe zwischen uns. Mein Unternehmen hat alle Mitarbeitenden, die halt an sich einen normalen PC-Arbeitsplatz haben, nach Hause geschickt. Also wir müssen nicht ins Büro kommen.
Aber du bist obwohl Experte für Strom, das wäre gemein, dir das jetzt vorzuwerfen.
Oh,
aber
ich hab ein bisschen was darüber gelernt.
Du hast ein bisschen was darüber gelernt. Und neben der Corona-Krise stecken wir jetzt ja auch seit längerem schon in einer Klimakrise. Mhm. Und Thema Energie, vor allem nachhaltige Gewinnung von Energien, ist ja tatsächlich so mit das größte Thema, meiner Meinung nach, das wir vor der Brust haben. Wie siehst du es derzeit da um die Wende stehen?
Um die Energiewende?
Ja. Mhm.
Also ich glaube, da kann ich sagen, ich sehe da zwei Dimensionen. Also das ist einmal natürlich diese lokale, regionale Dimension, die ich da sehe. Die habe ich natürlich, diese Brille habe ich vor allen Dingen auf natürlich als Mitarbeitender von Hamburg Energie und als Anwohner hier in der Region. Da würde ich schon sagen, wir müssen was tun. Das ist gar keine Frage. Aber genau dafür wurde Hamburg Energie ja gegründet, hier die Energiewende in der Region voranzutreiben. Und ich glaube, da ist Hamburg auf einem guten Weg. Wir haben da ein neues Klimaschutzgesetz, das den Rahmen vorgibt. Und wir haben da, glaube ich, große Potenziale hier in Hamburg, was voranzubringen. Gerade die Dachflächen, die zum Beispiel da sind, einfach noch für das Thema Solar zu nutzen. Wir haben andere große Projekte, jetzt auch gerade bei Hamburg Energie in der Pipeline, wo es um das Thema Tiefengeothermie geht. Da werden wir mit einem großen Forschungsprojekt, dem IW3, der integrierten Wärmewende Wilhelmsburg, erstmalig hier in Norddeutschland so ein Tiefengeothermie-Projekt umsetzen.
Aber ihr geht richtig tief runter.
Dreieinhalb Kilometer.
Habe ich gestern noch behalten. 3,5 Kilometer.
Ja, da gehen wir 3,5 Kilometer tief und holen dort quasi heiße Sohle aus der Tiefe und nutzen die wie so ein Kreislauf, also bringen die dann auch natürlich da unten wieder ein, aber holen oben an der Oberfläche daraus halt die Wärme. Und das ist eine umweltfreundliche, emissionsfreie, nachhaltige, nach menschlichen Maßstäben schier unerschöpfliche Wärmequelle halt im Erdinneren. Und ich glaube, mit solchen Projekten zeigen wir einfach, dass auch so eine Metropole wie Hamburg in der Energiewende ganz weit nach vorne kommen kann. Also wir bauen Windräder mitten in der Stadt und so. Also da passiert, glaube ich, echt viel. Eine große Herausforderung, die wir da natürlich noch haben, weil es ein großer Bestandteil der Energiewende ist, ist die Wärmewende. Und gerade mit sowas wie der Geothermie gehen wir das ganze Thema an. Aber ich sehe auch, wenn wir das jetzt mal ein bisschen größer aufmachen, dass wir in Deutschland so ein bisschen an Fahrt verlieren, was die Energiewende angeht. Und ich glaube, da brauchen wir den politischen Rahmen und den politischen Willen, das wieder weiter nach vorne zu bringen. Wir waren mal Vorzeigeland auf der Welt und in den letzten 4, 5, 6 Jahren ist so die erneuerbare Energienbranche in Deutschland ja komplett quasi vernichtet worden, kann man sagen. Ich meine, das sind irgendwie 80.000 Jobs in der Solarbranche, die verloren gegangen sind.
40.000, glaube ich, in der Windkraft.
Man redet von 40.000 jetzt in der Windkraft, die auf der Kippe stehen. Und ich glaube, da haben wir eine ganze Menge Potenzial liegen lassen. Und wir sehen es jetzt auch gerade an den Ausbauzielen, was die erneuerbaren Energien angeht. Wir brauchen mehr. Eigentlich müssen wir unsere Kapazitäten
verdoppeln,
genau. Und aufgrund der auslaufenden EEG für einige Windräder, die jetzt halt eben schon 20 Jahre laufen, droht denen jetzt das aus, weil die dann keine weiteren Einspeisegenehmigungen mehr bekommen. Und das sind Windräder, die sind zwar vor 20 Jahren gebaut worden, aber die sind immer noch
gut. Die funktionieren
noch. Die funktionieren einwandfrei. Das ist beste Ingenieurskunst. Da muss gar nichts dran gemacht werden. Die können einfach weiterlaufen und weiter Ökostrom produzieren. Und ich glaube, da brauchen wir einfach den politischen Willen, das auch diese Potenziale zu nutzen und da einfach nochmal ein bisschen mehr Druck auf den Kessel zu kriegen.
Ja, weil wie du halt auch schon sagst, ich auch so, was ich halt dann so mitgekriegt habe, irgendwie, ich glaube 2020 oder 2021 war jetzt halt auch so der Kipppunkt, wo es dann heißt so, okay, wir bauen jetzt wieder mehr ab, also es werden mehr Windräder abgebaut, als dass wir wieder welche bauen. Wo man dann auch so ist, okay, in Bremerhaven gibt es scheinbar Standorte, die Windanlagen bauen, quasi, die gleichzeitig auch noch konkurrenzfähig mit China sind, wahrscheinlich einen hohen Qualitätsanspruch, ich will jetzt nichts über China sagen, irgendwie einen hohen Qualitätsanspruch haben, wo man wirklich 40.000 Arbeitsplätze irgendwie im Sande verlaufen lässt, eigentlich die perfekten Voraussetzungen hat, um noch eine Schippe draufzulegen, aber am Ende eigentlich total gegenteilig entscheidet, so, wo ich mich echt so frage, wer will das eigentlich, wer legitimiert das, so, wer stellt sich da am Ende des Tages wirklich hin und sagt, ey, das, was wir uns da ausgedacht haben, das macht Sinn. Ja. So, also, wen muss man da anrufen?
Du, das, wenn ich das wüsste, würde ich das tun.
Wem muss man einen Beschwerdebrief schreiben?
Wenn ich das wüsste, würde ich das tun. Ich glaube, dass das Thema ist halt wahnsinnig komplex. Du hast halt natürlich auch unterschiedliche Interessen, auch unterschiedliche Lobbyarbeit in dem Kontext. Und es gibt immer Fründe zu verteilen, ne? Und
aber ich denke mir dann halt so, wie kann das denn sein, dass man bei der Kohle ständig davon spricht? Da hängen so viele Arbeitsplätze dran, es wird ja wirklich so getan, als ob knapp 60 Millionen Leute in Deutschland von der Kohle leben, so. Und ich meine, korrigier mich, aber ich meine 40.000, du meinst irgendwie gestern 35.000 oder so, wo ich mich so frage, okay, wo ist da die Sinnhaftigkeit? So, warum ist es so schwierig, irgendwie mit der Klima oder vor allem mit Windkraft zu überzeugen, obwohl es ja eigentlich ein total simples Thema dann am Ende ist?
Ja, ich glaube, was ein großer Vorteil für die Windkraft wäre, und das sieht man an vielen positiven Beispielen, also die meisten Umfragen zeigen, dass die Menschen von Windkraft auch überzeugt sind und der Meinung sind, dass es gut wäre, die auszubauen. Man muss ja dazu sagen, erneuerbare Energien sind jetzt ja nicht nur Windkraft, auch nicht nur Solar. Also da gibt's noch mehrere, neben der Wasserkraft, Biomasse, Biogas, wir hatten da gestern ja schon drüber gesprochen, diese ganzen Kreislaufwirtschaftssachen, da auch insgesamt sich mal breiter aufzustellen, zu gucken, wo haben wir denn noch Potenziale, wo können wir denn noch erneuerbare Energien gewinnen, wie zum Beispiel aus einem Abfallprodukt wie Abwasser, hier in so einer Metropole. Da können wir, glaube ich, mehr machen, aber die Akzeptanz für die erneuerbaren Energien ist insgesamt, glaube ich, sehr, sehr groß. Was Windprojekte brauchen, ist, glaube ich, eine größere Partizipation. Und man sieht das überall da, wo Gemeinden genossenschaftlich an den Kraftwerken, an den Ökokraftwerken in ihrem unmittelbaren Umfeld beteiligt sind, ist die Akzeptanz wahnsinnig groß.
Aber dann kommt wieder das Nachbardorf, das nicht beteiligt ist, und kommt rüber halt und beschwert sich. Das habe ich auch echt so, wo man sich so fragt, so was geht in einigen Köpfen eigentlich vor?
Ja.
So, du hast nichts mit damit zu tun, es steht nicht in deinem Ort, weder vor deinem Haus, aber du beschwerst dich darüber, dass in deinem Nachbarhaus ein Windkraftwerk gebaut wird.
Ja. So. Gut, Neid gibt's natürlich dann auch immer, ne? Also das mag sicherlich da auch eine Rolle spielen. Ich glaube, es ist wichtig, darauf hinzuweisen, also kein menschliches Handeln, egal welches, ist irgendwie emissionsfrei, also ist ohne Einfluss auf die Umwelt.
Dann selbst atmen.
Selbst wenn wir uns einfach hinlegen und sterben, haben wir einen Einfluss auf die Umwelt. Ich glaube, wir müssen immer abwägen.
Aber der wäre wahrscheinlich besser.
Ja, möglich. wir müssen immer ganz genau prüfen und abwägen, welchen Schaden wir mit dem, was wir tun, verursachen und wie groß der Nutzen daraus ist. Und natürlich will ich keinen riesen Windpark mitten in eine Flugzone von Zugvögeln irgendwie bauen. Das geht auch gar nicht. Das kann man gar nicht machen. Ich sage, wie viele unserer Windprojekte, also von potenziellen Windstandorten, auch hier in der Stadt Hamburg, daran gescheitert sind, dass halt gleich in der ersten Prüfung festgestellt wurde, nee, da ist halt, da gibt's einen Turmfalken oder da gibt's anderweitig schützenswerte Flora und Fauna, dann bauen wir da kein Windrad hin.
Das, aber also ich finde das ja dann, also wenn ich jetzt mal überlege, so Windkrafträder, mittlerweile gibt es Sensoren, die erkennen, dass da irgendwie ein kleiner Piepmatz dran vorbeifliegt, die dann ja aufhören, sich zu drehen. Also für mich ist das einfach widersprüchlich zu sagen, nee, wir können das Ding nicht da hinsetzen, weil da ist ein Turmfalke, aber wir holzen den kompletten Wald ab. Wir klauen uns ja schon den ganzen Lebensraum der Natur irgendwie zusammen. Ja. Und das, was wir jetzt haben, wollen wir dann auch nicht so weit schützen, dass man sagt so, okay, wir brauchen andere Energien. Mhm. Lass doch mal irgendwie, ich meine, so ein Windkraftwerk Windanlage, wie auch immer, kann sich ja auch recht gut in der Landschaft irgendwie anpassen. Ich finde jetzt nicht, dass sie das eher komplett zerstören. Ich finde es halt eher was, ich finde, die sehen gar nicht so schlecht aus. Aber wo ich mich dann, also ich finde das halt immer dann so ein bisschen heuchlerisch zu sagen, auf der einen Seite, ja, wir wollen die Tiere schützen, aber im anderen Zug sagst du, ja, komm, Holz ab den Wald.
Ja, lass uns den Wald wegbaggern, lass uns ein paar Dörfer wegbaggern. Wir mussten noch für keins unserer Windräder ein Dorf wegbaggern.
Ich wollte gerade sagen, ganz im Gegenteil, also wahrscheinlich eher noch mal ein Dorf daneben bauen.
Also wir, genau, ich glaube, da brauchst du, wie gesagt, du brauchst, glaube ich, die Beteiligung aller, um damit halt eine große Akzeptanz auch herzustellen. Ich glaube, wir sind einfach mit dem Thema erneuerbare Energien, müssen wir ein Stück weit besser sein als
jetzt.
Als alle anderen, gerade weil wir so im Fokus stehen, weil man so genau und so kritisch hinguckt und weil gerne auch ja dieses Heiland-Prinzip angewendet wird. Also wir sehen das ja bei vielen anderen Sachen auch, bei Fridays for Future. Dann hat jetzt irgendjemand, der da mitgelaufen ist, einen Plastikbecher in der Hand. Oh Gott, damit ist das ganze Thema hinfällig. Das ist halt ein totaler Quatsch. Aber solche Sachen werden halt gerne aufgemacht und deswegen, gerade wir auch als städtischer Versorger, deswegen gucken wir natürlich ganz genau hin, was wir tun. Weil wir da eine Verantwortung haben gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern hier in Hamburg, gegenüber der Umwelt, dafür zu sorgen, dass das halt bestmöglich umgesetzt wird. Und halt eben nicht einfach nur für irgendwie die Dividende, wie gesagt, wieder irgendwo in einem Dorf weggebackert wird.
Weil ich finde das ganz interessant, dass du halt sagst, so auch so, dass man, sag mal, so Windkrafträder, dass man die Leute, die da in dem Ort wohnen oder umliegend drumherum wohnen, daran beteiligen sollte. Ne? Mhm. Finde ich tatsächlich eine sehr, sehr coole Idee. Ich frage mich gerade, was kostet so ein Windrad?
Oh, ja, das sind...
Und was für Förderungen würden wir bekommen, wenn jetzt Matthias, Marcel, Fede und ich uns einen Windkraft jetzt hier in den Hinterhof setzen wollen?
Also geht das überhaupt? Bei dem Windrad bist du schon bei Investitionen, da kommst du schon mal so ein paar Millionen kommen.
Ja, solange es keine 100 Millionen sind.
Nein, so viele jetzt nicht. Aber das ist schon eine ordentliche Summe. Jetzt muss man aber dazu sagen, wir sitzen jetzt ja hier in deiner Box, mitten in Eimsbüttel. Und
aufs Dach.
So gut, also ich weiß, hier viele in Eimsbüttel finden Ökostrom echt gut, aber ganz ehrlich, wir würden hier kein Windrad hinbauen.
Nein, darum, also es ist ja auch nur rein hypothetisch. Mich würde es nur interessieren, was ich machen müsste, um
damit ich ein Windrad habe. Also eine Windkraftanlage würde ich euch jetzt hier auch gar nicht empfehlen. Da brauchst du, glaube ich, irgendwie so eine Vertikale. Die sind nicht besonders effizient. Aber
sind das
Solaranlagen zum Beispiel. Solaranlagen, genau. Nee, aber Solaranlagen wär zum Beispiel eine Idee. Da könnt ihr euch KfW-Förderung für holen, Kreditanstalt für Wiederaufbau. Da gibt's entsprechende Fördermittel. Und gerade jetzt zum Beispiel mit dem Klimaschutzgesetz der Freien und Hansestadt Hamburg gibt's da auch entsprechende Auflagen, aber halt wiederum auch Förderung für Sanierung und Neubauten.
Das könnte. Oder wie viel? Was für ein einfach mal so rein Interesse, aber was für ein Volumen wird denn da von der Stadt dann auch für sowas zur Verfügung gestellt?
Oh, da müsste ich selber nochmal
nachgucken. Und wird sowas, weil ich habe irgendwie das Gefühl, also es wird ja immer gesagt, es auch zum Beispiel, also es hat nicht direkt was damit zu tun, aber ich finde zum Beispiel das Thema Digitalisierung in der Schule halt total interessant. In Hamburg wurde auf jeden Fall ein Vermögen frei dafür gemacht, um die Digitalisierung voranzutreiben. Ich glaube von fast einer Milliarde. Oder Matthias, wie viel du als Vater, wie viel wie auf
Matthias
jeden Fall
als Vater sagt zu wenig.
Wo man wirklich sagt so ich glaube fast eine Milliarde oder sowas hat die Stadt Hamburg zur Verfügung gestellt, um die Schulen zu digitalisieren, obwohl
allein nicht ausgegeben.
oder ich weiß nicht, ob es eine Milliarde war, aber viel Geld.
Viel Geld. Viel
Geld. Wo, glaube ich, noch nicht ansatzweise irgendwie was von abgerufen wurde. Aus Gründen, die ich jetzt auch nicht weiß, aber wo ich mir halt immer das Gefühl habe, dass zwar gesagt wird, da ist ein Topf, aber da ranzukommen, ist, glaube ich, immer noch mal eine andere Herausforderung, ne?
Ja, oh Gott, jetzt, wir müssen aufpassen, welche Fässer wir aufmachen, aber da könnten wir jetzt auch uns drüber unterhalten, warum in allen anderen Stellen holst du dir Experten für die jeweiligen Themen. Für die Finanzen holst du dir Betriebswirte, für Kommunikation holst du dir so Sabbeltaschen wie uns, für Grafik holst du dir halt einen Grafiker und für Verwaltung bildest du auch Leute aus. Lustigerweise erwarten wir aber genau das von Lehrenden. Also Lehrer müssen irgendwie alles machen. Die haben keine ITler in den Schulen, die haben keine Betriebswirte in den Schulen. Das muss aber mal alles der Lehrer machen. Ich glaube, da brauchst auch einfach die Kompetenz und die Zeit, um sich mit sowas auseinanderzusetzen, sowas abzurufen. Da kann man wiederum sagen, für die Energiewende ist das ja gut. Erstens gibt's da Unternehmen, die sich mit sowas beschäftigen und Partner, die man sich suchen kann, wie zum Beispiel Hamburg Energie, um genau solche Förderungen zu nutzen, wenn man halt eben energetisch saniert oder wenn man was verändern will. Wir sehen das gerade im Immobilienbereich. Wir arbeiten da mit vielen Baugenossenschaften zum Beispiel zusammen, wo wir als Energieversorger der Partner sind, der einfach da hilft mit das Beste für die Umwelt, aber auch unter den finanziellen Gesichtspunkten möglich zu machen, dass halt eine energetische Sanierung jetzt nicht bedeutet, alle müssen auf einmal irgendwie die doppelte Miete zahlen, ganz im Gegenteil. Also, dass halt Energiewende bezahlbar bleibt, dafür Sorge zu tragen, das ist halt dann wieder genau unsere Rolle. Und ich glaube, das ist an vielen Stellen so, dass du brauchst halt Menschen, die sich damit auskennen und die sich genau darum kümmern, da das Bestmögliche rauszuholen.
Ja, ich finde es halt, ich hab immer da so ein bisschen das Gefühl, es sollte halt auch ein bisschen einfach, das heißt, es sollte ja nicht so sein, dass man irgendwie kurz beim Amt anruft und sagt, ich baue mir jetzt irgendwie zwei Panels auf Dach, schick mal Kohle, sondern ist also, dass man da schon auch einen gewissen Aufwand hinter hat, so, und das auch geprüft werden muss, das macht ja auch Sinn. Aber ich habe so das Gefühl, dass Sachen geprüft werden und auch gefragt werden, die ein Normalsterblicher eigentlich gar nicht beantworten kann. Ja. So, ich meine, dann sind wir ja ganz schnell auch irgendwie in so einem Bürokratengefasel. Wo man dann ja auch so ein bisschen.
Du meinst, Energiewende einfach machen.
Ja, dass man sagt so, also dafür, dass man in Hamburg so viel Dachfläche hat, habe ich das Gefühl, also sieht man relativ wenig Solaranlagen auf den Dächern. So, und ich weiß jetzt nicht, ob es damit zusammenhängt, dass sie alle sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf. Oder wahrscheinlich, wo ich eher glaube, dass das Problem ist, ich habe keine Lust, mir diesen ganzen Hassel dazu geben, da irgendwie mir was aufs Dach zu setzen, weil wahrscheinlich bis das steht, bin ich schon wieder ausgezogen. Oder bin ich tot.
Ja, gut, da gibt's natürlich auch so zwei Sachen. Wenn du Mieter bist, hast du halt nicht ganz so viele Möglichkeiten, wie wenn du Eigentümer bist, natürlich. Aber wir haben in Folge 2, als du mit Philipp drüber gesprochen hast, da habt ihr einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen, dieses darauf aufmerksam machen, daran erinnert werden, überhaupt sich darüber Gedanken zu machen. Wir sehen es ja, das Ganze, also die Energiewende ist ja auch nur ein Teilaspekt in dem Gesamtkomplex Nachhaltigkeit und in dem Gesamtkomplex, wie gehen wir damit um, wie können wir versuchen, den Klimawandel, der nicht mehr aufzuhalten ist, zumindest soweit abzumildern, abzufedern. Und ich glaube, es braucht für diese Potenziale braucht es Aufmerksamkeit. Man muss daran erinnern und aufzeigen, was man tun kann. Und nochmal in eigener Sache, das Einfachste, also man kann wahnsinnig viele Dinge machen, um die Welt ein bisschen besser zu machen und einen positiven Impact für die Umwelt zu haben. Da gibt es relativ einfache Dinge. Man muss jetzt nicht gleich Vegetarier werden. Man kann einfach weniger Fleisch essen, ein bisschen darauf achten, wo es herkommt, was man isst. Man kann versuchen, weniger mit dem Auto zu fahren, weniger Flugreisen. Gut, das machen wir zurzeit sowieso nicht so viel. Insgesamt weniger zu verbrauchen. Aber das Allereinfachste, wie man seinen eigenen CO2-Fußabdruck zum Beispiel reduzieren kann, ist, Achtung, Schleichwerbung, der Wechsel zu einem Ökostromanbieter. Das alleine, also so ein durchschnittlicher Hamburger Haushalt spart dann mal eben bis zu 2 Tonnen CO2 ein. Und wir liegen hier so zwischen 9 und 11 Tonnen pro Person. Also das ist, das ist halt Wahnsinn. Das ist das Einfachste und Schnellste, was du machen kannst. Also den Stromanbieter wechseln ist nun wirklich, das ist kein Hexenwerk. Solange man darauf achtet, dass man zu einem echten Ökostromanbieter wechselt. Kleiner Tipp, grüner Stromlabel ist ein guter Hinweis. Da kann man schon was machen. Das ist nicht kompliziert, das tut nicht weh, da gibt's keine Stromunterbrechung. Und damit leistet man schon einen einfachen und guten Beitrag. Und ich glaube, da kann jeder von uns und jede schon was bewirken.
Was könnten denn nochmal explizit Unternehmen machen, um, sag ich mal, dahingegen nachhaltiger und besser zu werden? Natürlich auch Stromanbieter.
Natürlich. Aber auf 100% Ökostrom von Hamburg Energie umstellen.
Damit ist die Sache geritzt.
Ja. Na, bei Unternehmen ist immer, auch da ist das, es ist halt nicht so einfach wie bei einem Haushalt, wo wir wissen, okay, wir wohnen alle verhältnismäßig relativ ähnlich. Wir haben eine Küche, wir haben E-Geräte, wir brauchen irgendwie Strom für Licht, wir haben ein paar Räume, die wir beheizen. Das ist relativ ähnlich alles. Bei Unternehmen muss man schon ein bisschen genauer gucken, wie deren Gegebenheiten sind. Haben die eigene Räumlichkeiten? Gehört denen irgendwie eine große Halle, die die beheizen? Brauchen die bestimmte Form von Energie? Brauchen die Wärmeenergie zum Beispiel für ihre Prozesse, für ihre Produktion? Können wir da gucken, wie man zum Beispiel das umbaut, modernisiert, energetisch aufwertet? Wo lässt sich zum Beispiel da Energie oder Wärme einsparen oder wo lässt sich die vielleicht sogar besser selber herstellen mit einem Blockheizkraftwerk oder dergleichen. Da gibt's Möglichkeiten im energetischen Bereich zu gucken. Ich glaube, ansonsten wissen viele Unternehmen bei sich selber, wenn sie ihre Prozesse überprüfen, wenn sie ihre Produktketten sich anschauen, wo die Dinge herkommen und wie produziert werden, wo sie dann einfach klimamäßig CO2 einsparen können, aber wo sie vielleicht auch einfach Müll vermeiden können, wo man Strecken verkürzen kann. Ein Paradebeispiel ist wieder der Hamburg Wassermensch in mir, der da spricht, aber warum trinke ich Fidschi-Wasser? Ja?
Weil es teuer ist?
Weil es totaler Blödsinn ist. Natürlich kann ich Wasser von den Fidschi-Inseln abfüllen, mit dem Flugzeug irgendwie quer über die Welt fliegen und kann damit gucken, dass ich das irgendwo trinken kann. Seien wir mal ganz ehrlich, das ist totaler Quatsch. Wir haben hier in Hamburg super Quellen, ja, spitzenmäßiges Grundwasser aus 800 Meter Tiefe, das strenger kontrolliert wird als jedes Flaschenwasser. Und dafür brauche ich keine LKWs, die das durch die Gegend fahren. Dafür muss ich keine Flaschen herstellen, die muss ich nicht spülen, da muss ich keinen Plastikmüll für produzieren. Wenn ich irgendwo hier in Hamburg einziehe und den Hahn aufdrehe, bekomme ich das am besten kontrollierte Lebensmittel Deutschlands mit
den Kleinst, für 5 Cent den Liter.
Für einen halben Cent den Liter, was dann auch noch das Billigste quasi ist, was es gibt. Und gleichzeitig den kleinsten CO2-Fußabdruck hat, den man sich denken kann, denn das Leitungssystem ist ja da. Ja?
Was ich mich gerade noch, das ist, wo du das Thema Wasser ansprichst, Grundwasser vor allem, wie entsteht das Grundwasser in Hamburg? Wo kommt das her? Ist jetzt im übergreifenden Sinne. Aber mich würde mal interessieren, dieses Wasservorkommen, ist das einfach was von der Elbe irgendwie runtersickert auf eine Tiefe und irgendwie in irgendeiner Höhle sich ansammelt oder? Ja.
Die Hydrogeologen bei uns im Haus, die drehen mir wahrscheinlich jetzt bald den Hals um.
Das ist okay.
Wenn ich jetzt hier das super, super vereinfacht runterbreche. Aber tatsächlich gibt es unterirdische Grundwasserströmungen. Und Grundwasser hier in Mitteleuropa, gerade hier in Deutschland.
Kann man sagen, dass zwischen den Sedimentschichten dann quasi einfach dazwischen schwimmt.
Das sickert halt ein und du hast halt wasserführende Schichten, du hast halt Schichten, die quasi wie so ein Deckel funktionieren, gerade so Lehmschichten darüber sammeln. Genau, die halten das Wasser eher und darüber sammeln sich dann so Grundwasser.
Lehmböden, sehr beliebt in der Landwirtschaft.
und dadurch hast du auch unterirdische Strömungen. Und die fließen auch so unter Hamburg durch. Natürlich hast du aus den Flüssen Sickerwasser, das halt eben durch das Erdreich nach unten sickert, aus Seen, das Regenwasser, was ganz normal im Erdreich versickert und dann halt eine ganze Weile braucht, bis es unten als Grundwasser irgendwann ankommt. Aber dadurch hast du halt eben auch unterirdische Strömung und das, wir haben hier so viel Regen, dass es hier wirklich ausreichend Grundwasser gibt. Das gibt es in einigen anderen Regionen nicht. Und wenn ich mich richtig erinnere, aber das wirklich mit unter Vorbehalt, ist so die grundsätzliche Strömungsrichtung glaube ich, eher von Süden, von so Südwesten. Aber das ist auch wieder, glaube ich, wieder von den verschiedenen Tiefen abhängig, in denen man sich da bewegt. Aber ich glaube, es kommt eher so aus dem Raum Niedersachsen, fließt das unter Hamburg, fließt das durch. Aber das, glaube ich, also gilt auch nicht für alle Regionen.
Die guten, da sind ja auch so Richtung Marschlande und sowas, da sind ja auch viele Moore. Vor allem Niedersachsen ist ja nicht bekannt für seine Moore, oder nicht? So, gibt, glaube ich, einige.
Ja, so kann man.
Was mich aber dann auch noch zum Thema Grundwasser interessiert, so ist 800 Meter, sagst du, kommt das Wasser ungefähr her, ist das ja schon ziemlich krass. Einerseits wird es ja dadurch gefiltert, dass es durch die verschiedenen Sedimentschichten fließt. Aber ich hätte jetzt so gedacht, eigentlich müsste das total salzig sein, oder nicht? So irgendwie so der Gedanke.
Das gibt, ja, also du hast ja nicht überall.
Nicht überall,
aber es ist ja schon eher so, dass überall auf der Erde eigentlich so irgendwelche Salze in den Böden enthalten sind.
Warum ausgerechnet die nicht mit ins Grundwasser kommen? Also das finde ich so faszinierend.
Da hast du verschiedene, also auch so tektonische Schichten beziehungsweise Erdschichten, die das halt eben wieder untereinander auch voneinander abschirmen. Wir wissen aber zum Beispiel auch, also unsere Kollegen suchen ja auch regelmäßig nach neuen Brunnen. Wir haben gerade in den ländlichen Gebieten gibt es so ein Problem der Brunnenverockerung, also wenn sehr viel
Nitrat
und so wenn sehr viel gedüngt wird in der Region, dann gibt es halt auch entsprechend Nitrat und Nitratabbauprodukte im Grundwasser, also im Wasser, das halt dann Grundwasser wird. Und dadurch haben wir so eine sogenannte Verockerung der Brunnen, die wir haben. Also die setzen sich halt schneller zu, weil natürlich das Wasser spült natürlich auch verschiedene Sedimente mit und dann kannst du den Brunnen irgendwann nicht mehr...
Das lagert sich dann ab
und dann ist die Lebensdauer von so einem Brunnen, den wir da bohren, ist dann halt verkürzt.
Kippt er dann quasi, weil kein frisches Wasser mehr nachkommt?
Genau, so du hast halt dann nicht mehr genug Wasser, beziehungsweise einfach dann auch irgendwann zu hohe Nitratwerte und das willst du eigentlich nicht. Das ist glücklicherweise ein Problem, das haben wir hier in Hamburg nicht. Jetzt ist aber auch die Landwirtschaft hier in Hamburg nicht so intensiv, genau. Da gibt es Kollegen von anderen Wasserversorgern in Niedersachsen, die da größere Probleme haben und die das dann halt eben mit anderem Grundwasser verschneiden müssen.
Ist unser Grundwasser sicher?
Hier in Hamburg,
also nicht, dass jetzt irgendwie das Nitrat aus Niedersachsen in unser Grundwasser kommt.
Nein, also grundsätzlich ist die Wasserversorgung in Deutschland ist sicher und auch gerade hier in Hamburg auf jeden Fall. Aber was wir auch sehen und da kommen wir wieder zu dem ganzen Kreislaufthema. Wir haben ja schon vorhin gesagt, jedes menschliche Handeln hat einen Einfluss auf die Umwelt. Und wir sehen halt, dass wir mittlerweile im Wasser auch Stoffe und Spuren nachweisen können. Natürlich in dem absoluten Nanogrammbereich. Aber die sind halt da, die da eigentlich nicht hingehören, die da natürlich nicht vorkommen. So ein schönes Beispiel, Süßstoffe. Süßstoffe haben eine tolle Eigenschaft, sie schmecken süß, aber werden vom Körper nicht verstoffwechselt. Das ist das Tolle.
Man wird halt nicht
anderweitig irgendwie in Fett umgewandelt oder so, sondern wird direkt wieder ausgeschieden. Das Problem ist, unser Körper kann diese Süßstoffe nicht verstoffwechseln. Das kann aber auch kein anderer biologischer Prozess. Das heißt, diese Süßstoffe, und da muss man auch sagen, das ist halt auch zurzeit auch nicht Job des Klärwerks, sowas rauszufiltern, diese Süßstoffe wandern halt durch uns durch und gehen so in die Umwelt.
Ist das aber wahrscheinlich auch das Problem, dass sie so klein sind? Und, also ich meine dann...
Das sind schon Kettenmoleküle, aber gibt's auch noch kleinere. Das Problem ist einfach, dass die nicht aufgespaltet werden. Und wenn du keinen natürlichen Prozess hast, der das abbaut, dann ist es ganz klar, wenn ich einen Stoff produziere, den ich quasi die ganze Zeit weiter in die Umwelt bringe, dann reichert der sich in der Umwelt auch an. Und langfristig müssen wir uns... nicht nur beim Thema Energie, sondern bei allen Themen, bei den Produkten, die wir verwenden, die wir produzieren, die wir irgendwann auch wieder aufgebraucht haben, müssen wir uns Gedanken darüber machen, welchen Einfluss hat das auf die Umwelt? Und das ist, glaube ich, auch nochmal die größere politische Dimension. Wir können diese Externalisierung der Umweltkosten, da brauchen wir ein Umdenken in der Gesellschaft, weil am Ende tragen wir das alle. Am Ende trägt's die ganze Erde. Und sagen wir mal ehrlich, der Erde ist das alles verdammt egal. Die macht halt auch in den 4,5 Milliarden Jahren oder wie lange noch bleibt, bis die Sonne uns auffrisst, macht die noch ein paar Mal einen Superkontinent und macht noch mal Dinosaurier oder so. Das ist der vollkommen wurscht. Ja, wichtig ist halt auch so. Also viel wichtiger muss ja eigentlich uns sein, dass wir unseren Lebensraum erhalten. Und deswegen kann ich nur dafür plädieren, sich genauer zu überlegen, welche Produkte man nutzt, ob man unbedingt die Süßstoff-Cola trinken muss. Denn langfristig sorgen wir sonst dafür, dass unsere eigene Lebensgrundlage darunter leidet.
Ich muss sagen, das ist eigentlich das perfekte Schlusswort. Also trinkt nur noch richtige Cola oder Leitungswasser.
Leitungswasser.
Süßstoffe sind nicht mehr erlaubt, aber bevor wir das Ganze jetzt beenden.
Wie ist? 10 kurze mit Fritz.
10. Bist du bereit?
Du brauchst die nicht abdecken. Du brauchst
ist zu klein geschrieben,
ne? Ich kann nicht über Kopf lesen.
Also jetzt, ich dachte, jetzt kommt, ich kann nicht lesen.
Oh, das wäre schlecht für meinen Job, ja.
Okay. Würde ich mich auch fragen, wie das mit deinem Germanistikstudium gekriegt hast.
Durchgemogelt. Nein, los.
Ich rate Buchstaben. Hafer oder Kuhmilch?
Oh, Hafermilch tatsächlich. Oh. Ich trinke beides, aber mehr Hafermilch.
Mittlerweile finde ich es auch geiler. Ja. St. Pauli oder HSV?
Oh, eigentlich gar kein Fußball, aber St. Pauli.
Strand oder Berge?
Oh, Strand,
Fischkopf. Fahrrad oder Auto?
Muss ich leider ehrlich gestehen, dann bei der Auswahl eher Auto. Ich fahre nicht so viel Fahrrad, wie ich eigentlich müsste und könnte, aber glücklicherweise nutze ich vor allen Dingen die Kollegen der Hochbahn. Deswegen, ja.
Flaschen oder Leitungswasser?
Ja, die Rohrperle.
Die Rohrperle. Ich habe nicht gestern auch mit einer Soap-Bottle gesehen, fand ich auch sehr cool.
Ja.
Secondhand oder Designer?
Ich hab zugegeben noch nie Secondhand gekauft.
Aber dafür viel Designer.
Aber ich design mittlerweile auch selber ein bisschen.
Kohlekraft finde ich.
Oh, also ich guck mal, also für alle, die das Video sehen, ne, man kann Strom aus Kohle machen, aber ist dann halt Kacke.
Wenn ich eine Sache verbieten könnte.
Eine Sache verbieten könnte. Puh. Es gibt ein paar Sachen, glaube ich.
Ja, da hast du aber nur eine verbieten.
Eine Sache verbieten. Oh, ich weiß nicht, über Verbote ist immer so schwierig. Aber ich glaube, möglicherweise, also rein aus der Herzensangelegenheit würde ich, glaube ich, Verbrenner verbieten, aber das...
Aber das darfst du ja sagen, das ist völlig frei, deine Meinung. Und jetzt zum Ende, diese berühmte Persönlichkeit sieht mir ähnlich.
Ich glaube, unter dem richtigen Licht, Hugh Jackman.
Geil. Vielen, vielen Dank. Ich fand es sehr informativ und hatte auf jeden Fall meinen Spaß.
Hat viel Spaß gemacht, auf jeden Fall.
Über schöne Sachen gesprochen. Auch nochmal vielen Dank für den gestrigen Tag. Den habe ich auch wirklich sehr genossen. Viel gelernt, viel gesehen. Und
für alle, die das hören, schaut euch das Video an. Es war lustig.
Genau, schaut es euch an. War lustig und informativ. Und dementsprechend verabschiede ich mich. Wir machen gibt noch ein kleines Afterglow-Foto von dir und du darfst dich noch auf unserer Pappfigur verewigen.
Oh, super. Fritz, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. War schön in der Box.
Geil. Hier, können wir so und durch.